Wir haben ja heute Morgen aus dem ersten Korintherbrief das 13. Kapitel in der Schriftlesung gehört. Wie ich glaube, ist es einer der drei Säulen oder Ecksteine, auf der die Gemeinde ruht. Es geht da um die Liebe. Die Grundvoraussetzung ist, um eine Gemeinde, Gemeinde Gottes sein zu lassen. Aber wir haben auch noch von den beiden anderen Säulen gehört. Wenn ihr euch erinnert, endete das 13. Kapitel mit dem 13. Vers: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Am größten aber ist die Liebe. Heute Morgen möchte ich aber über eine andere Säule sprechen, über die Hoffnung. Welche Bedeutung hat sie? Ich habe darüber nachgedacht und bin zu der Überzeugung gekommen, dass es eine zentrale Rolle spielt. Die Fragestellung um die Hoffnung. Vergleicht man, sag ich mal, was die Gemeinde voranbringt mit einem Motor, so haben wir sozusagen einen Dreitakter: Glaube, Hoffnung, Liebe. Wieso diese Charakterisierung? Ich glaube, die Hoffnung ist dasjenige, was den Motor sozusagen darstellt, der die Christen bewegt, irgendwie etwas zu tun, etwas zu machen. Wenn wir gleich weiter einsteigen in der Schrift, werden wir merken, dass zum Beispiel Abraham nicht nur von Gott einen Auftrag bekommen hatte, hinauszuziehen ins Land Kana, um da eine neue Heimat für sich und seine Nachkommen zu finden, sondern auch, dass er dort sozusagen eine göttliche Heimat suchte. Will das gleich ein bisschen näher erklären. Wir erinnern uns an die große Zeit der Auswanderung so im 19. Jahrhundert. Was hat die Menschen angetrieben, sich aufzumachen, ihre Heimat zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen, damals in die neue Welt, die Vereinigten Staaten, wie sie später wurde? Hier litten sie Not und Elend, waren teilweise verfolgt um ihre Überzeugungen willen, und sie hatten eine Vorstellung, eine Hoffnung gehabt, dass dort vielleicht etwas anders sein würde, ein anderes Leben möglich wäre. Und das hat sie dann dazu getrieben, sich aufzumachen, abzubrechen ihre Zelte, wo sie gelebt haben, und einen, wie sich herausstellen wird, mühseligen Weg einzuschlagen. Der Weg, der über das Meer hinausführte, in ein fremdes Land, häufig in ein Land mit einer anderen Sprache, die sie nicht sprachen. Es waren Deutsche und Russen und andere, die ausgewandert sind, Spanier, Italiener, und die Sprache war eigentlich Englisch. Man musste lernen, man hatte viele Probleme, die man bewältigen musste. Sie haben sie auf sich genommen, weil sie ein Ziel in ihrer Vorstellung, in ihrem Herzen hatten. Ein Ziel, was ihnen das wert war, diese Mühe und auch die Gefahren auf sich zu nehmen. Paulus schreibt der Gemeinde in Kolosser etwas. Im ersten Kapitel, im 5. Vers lesen wir darüber. Er sprach davon etwas anderes. Und da wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe gehört haben, die ihr gegen alle Heiligen habt. Er lobt sie. Ihr Glaube, den sie gezeigt haben in der Gemeinde, war etwas ganz Besonderes. Etwas, was ihn zu dieser Aussage motiviert hatte. Und das Interessante ist, es steht in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Diese war in einer besonderen Weise vorbildhaft, schreibt er. Denn er sagt ja, da wir von eurem Glauben gehört haben und von der Liebe, die ihr gegen alle Heiligen habt. Und woran liegt es? Wegen der Hoffnung, die euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Das heißt, die Gemeinde hatte, die Leute, die Gläubigen, die hatten ein Ziel gesehen. Und das hat ihr Leben verändert. Das hat ihnen bereit gemacht, mit ihrem bisherigen Leben zu brechen und etwas Neues anzufangen. Die Hoffnung, die im Glauben geweckt wurde, war ausschlaggebend dafür, dass eine große Veränderung in ihrem Leben stattgefunden hat. Liebe führt dazu, dass man etwas von sich gibt, weggibt, um etwas und es einem anderen gibt. Und warum tut man das? Weil man den Verlust nicht so schmerzlich empfindet. Und man tut es deshalb nicht, weil man ein großes Ziel vor Augen hat. Die Gemeinde hatte ein großes Ziel vor Augen, nämlich die Hoffnung, die euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Hoffnung, worauf bezieht sie sich? Ein Teil haben wir schon gesehen, es bezieht sich auf ein Ziel, auf das man zugeht. Wir kennen es auch noch in einem anderen Zusammenhang, Hoffnung in Bezug auf Personen, von denen man sich etwas erhofft. Wenn ein Mann eine Frau kennenlernt und er hat das Bedürfnis, mit ihr eine gemeinsame Zukunft einzugehen, dann hat er eine Vorstellung, dass sein Leben anders wird, aber nicht zu einer Katastrophe endet, sondern dass es etwas Großes, ein Vorankommen für ihn wird. Und genauso mit der Frau auch, wenn sie sich entschließt, einen Mann zu heiraten und gemeinsam einen Weg zu gehen. Das kann schief gehen, wie wir wissen. Als im Dritten Reich Hitler an die Macht kommt, war das so, dass er viele Erwartungen, Hoffnungen geweckt hatte. Und er hat sie bitter enttäuscht und die Menschen missbraucht. Aber es hat erst einmal dazu geführt, dass Leute bereit waren, Veränderungen mit dieser Person einzugehen. Wer heiratet, der wird merken, es gibt Veränderungen in seinem Leben. Manchmal sehr einschneidende, aber man nimmt es in dem Falle häufig gerne hin, weil es dazu dient, etwas Größeres zu erreichen, was alleine nicht möglich wäre. Und wir lesen interessanterweise auch, dass es in Glaubensdingen ähnlich ist. Paulus schreibt Timotheus im ersten Brief, ganz am Anfang, am ersten Kapitel, Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Auftrag Gottes unseres Heilandes und Christi Jesu, nun kommt es, der unsere Hoffnung ist. Das heißt, in ihm erkennen wir jemanden, der uns hinausbringt über unser jetziges Dasein in eine andere Dimension des Daseins, ein anderes Ziel und eine andere Hoffnung. Und wir lesen ferner von Petrus, er schreibt es auch im ersten Brief, im ersten Kapitel, und ihm Jesus Herrlichkeit gegeben, also Gott hat ihm Jesus Herrlichkeit gegeben, so dass euer Glaube Hoffnung auf Gott ist. Und genauso ist es also hier, dass es eine Hoffnung gibt, in dem Fall zu Gott. Was meint es? Wenn wir eine Hoffnung zu Gott haben, dann stellt sich das so dar, dass das Leben von uns Menschen dadurch reicher wird. Wenn es irgendwelche Götzen gab, Baal und so weiter, hatte man den Eindruck, dann wird diese Bekanntschaft damit eher zum Schreckgespenst. Wenn er Kinderopfer beispielsweise von seinen Gläubigen gefordert hat, um ihn zu beschwichtigen. Hier aber, sagt Paulus, ist der Glaube Hoffnung auf Gott. Es zeigt also etwas, dass Hoffnung uns verändert, uns sozusagen offen macht für etwas Neues, offen macht für das, was der Mensch nicht kannte. Denn viele von uns kannten Gott auch nicht. Und ihn somit in die Nähe Gottes rückten. Eine entsprechende Stelle im 1. Timotheus 4 lesen wir, denn dafür, Gottes Wort, mühen wir uns und lassen uns schmähen, weil wir die Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Heiland aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Es gibt, denke ich, einen besonderen Aspekt in der Hoffnung. Nämlich, im Gegensatz, sag ich einmal, zum Glauben oder Erfahren, ist es derjenige Umstand, dass wir noch nicht das besitzen auf das, was wir hoffen. Was ich damit meine, sagt Paulus im Römerbrief, denn nur auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, weshalb hofft er noch darauf? Das heißt, Gott erwartet von uns, dass wir sozusagen ihm vertrauen, obgleich wir das, was sozusagen unser Ziel ist, noch nicht in Händen haben. Der Glaube also ist auch etwas, was sozusagen von uns einen Kredit fordert, weil wir noch nicht in Händen haben, wessen wir glauben, worauf wir zugehen. Gott erwartet es. Aber es gibt uns auch, ich sag mal, die Kraft auf was Neues. Denn ohne Hoffnung, glaube ich, gibt es keine Bewegung. Es gibt denn nur Stillstand. Wenn wir etwas hoffen, werden wir motiviert, etwas zu verändern. Und Gott braucht das, dass wir bereit sind, etwas anders zu machen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er drückt es damit aus, dass er Abraham und seine Nachkommen als ein Beispiel anführt. Aus Glauben, sagt er, siedelten sie im Lande der Verheißung als in einem Fremden und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er wartete auf eine Stadt, die die festen Fundamente hat, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Das heißt, hier ist etwas, was Abraham und seine Nachkommen nicht erreicht haben zu Lebzeiten. Aber es gab von Gott her in ihnen eine Hoffnung auf etwas Großes, Wunderbares. Und das hat sie motiviert, sich auf die Reise zu machen, etwas in ihrem Leben zu verändern. Warum ist das auch so? Ich glaube, es gibt einen Aspekt, der ganz wichtig ist. Ich will es mal mit dem Schlagwort sagen, wir sollen nicht nur diesseitig denken. Wenn wir nämlich unser Ziel, unser Glaubensleben auch, nur hier in der Gemeinde sehen, wie toll das ist, wenn wir keine Probleme haben, wenn wir durch den Glauben sozusagen ein deutlich leichteres Leben führen könnten, so oberflächlich, dann würde diese Perspektive verloren gehen, dass es darüber hinaus noch etwas gibt. Das ist eine Gefahr dessen, von Menschen, die, ich sag mal, in Wohlstand leben. Wenn ich jeden Tag nur sparsam essen muss, wenn ich umgeben bin von Ungerechtigkeit, von Hass, Angst haben muss oder existenzielle Not leiden muss, dann bin ich offener dafür, dass es zu dieser Realität eine andere Realität gibt und bin offen dafür, meinen Blickwinkel wegzuwenden von diesem Sein hier auf ein anderes Sein hin. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir Probleme auszustehen haben, damit unser Blick nicht zu sehr in diese Zeit, in dieser Situation verhaftet ist, sondern dass es offen bleibt auf ein anderes Ziel hin. Nämlich, Gott hat gesagt, diese Welt mit ihren Gegebenheiten wird ändern, wird enden, wird zu Ende gehen. Und das wahre, sein wahres Ziel ist eine neue Welt. Und das soll auch unser Ziel werden. Und wir sollen daraus Kraft schöpfen, in die Zukunft hineinzugehen, hineinzuschauen. Was will nun also sozusagen Glaube oder Hoffnung erreichen? Es mag viele Punkte geben, ich habe einige mal herausgenommen. Im Kolosserbrief, den ich schon zitiert habe, heißt es ein bisschen später im ersten Kapitel, ihnen wollte Gott kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Welches ist? Nun, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, was sagt Paulus hier? Herrlichkeit ist vielleicht ein Wort, was wir heute selten gebrauchen. Wenn wir einige hundert Jahre zurückgehen, kann man vielleicht besser verstehen, was damit wohl gemeint sein könnte. Damals waren viele Menschen Bauern, lebten in ärmlichen Verhältnissen, waren froh, wenn sie genug zu essen hatten und ihre Familie ernähren konnten. Da standen ein paar Tische drinne, das Vieh war häufig mit integriert in den Lebensraum, es war schmutzig, es stang, sag ich einmal. Und da gab es die anderen Leute, die Adligen, die in Palästen wohnten, wo man bedient wurde, wo es immer gutes Essen gab, wo es sauber war, wo Musik war, wo es herrliches Geschirr gab und nicht nur Tontöpfe und Holzgeschirr. Und das war für sie ein Ausdruck von Herrlichkeit, wo die Herrscher Persönlichkeiten drin wohnten und ihre Macht und ihre Größe gezeigt haben. Die Hoffnung auf Herrlichkeit besagt, dass wir ebenfalls eine in der neuen Welt so etwas erreichen werden, etwas, was über diese Welt und über unsere Vorstellung von diesem Dasein hinausgeht, was viel größer ist, viel mehr mit Gottes Wesen und Herrlichkeit und Größe zu tun haben wird, dass wir Anteil sozusagen an dieser göttlichen Größe gewinnen. Im Titusbrief schreibt Paulus Titus Folgendes, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen, gemäß der Hoffnung Erben des ewigen Lebens würden. Wir kennen diesen Vers und die Gewöhnung ist, sag ich mal, etwas, was so manchmal den Aussagen der Schrift schadet. Das ewige Leben geht gemeinhin nur so, wir leben sozusagen weiter. Aber wenn man wirklich sich das überlegt, wie das hier mit dem Leben ist, dann sehen wir darin, dass es geprägt ist von Not, von Unglück. Wir erleben immer wieder, dass der Tod Einschnitte in unseren Beziehungen macht, uns Menschen fortnimmt, die wir, die uns am Herzen liegen. Und immer wieder bringt es Leid mit sich. Wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir keine wunderbare, Anführungsstrichen, Natur, sondern eine Natur, die geprägt ist von Leid und Elend im Grunde genommen. Da ist der Hase, der frisst, aber er wird gejagt, er lebt quasi eigentlich immer in Angst, dass er ein Opfer wird von Hunden, von Wölfen, von Füchsen, von Menschen. Der Fuchs wiederum, er wird gejagt von den Menschen. Und wir sehen in der ganzen Kette, dass es geprägt ist davon, dass der eine Angst hat um seine Existenz, immer und immer wieder bedroht ist, der eine von dem anderen. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Kinder Gottes, schreibt Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefes. Dass sie warten darauf, dass dieses Dasein, wie es sich jetzt darstellt, so ein Ende hat, sondern dass etwas Neues kommt. Und dieses Leben, auf das wir hoffen, hat nämlich nicht nur den Aspekt, dass es frei von Leid ist, sondern es hat etwas, den Hauch von dem Paradies, was wir verloren haben, wo die Eintracht, der Friede geherrscht hat, der einzelnen Lebewesen untereinander, wo man von der Sorge frei ist und, ich sag mal, eine bessere Beschäftigung hatte, als den Lebenskampf zu führen. Und das ist unsere Verheißung, dass wir mit Gott eine neue Art des Lebens, des Daseins führen können, was nicht mehr ein bloßes Existieren ist. Geliebte, schreibt Johannes, jetzt sind wir Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, ihm gleich sein werden. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie er rein ist. Mit ihm ist Jesus gemeint. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, Jesus gleich sein werden. Eine wahnsinnige Aussage, finde ich, wenn man begreifen will, was das bedeutet. Jesus ist der Sohn Gottes, der teilgehabt hat an der Schöpfung, der mit in seiner Weisheit dazu beigetragen ist, dass es diese Welt und alles gibt. Und ihm gleich sein werden, ist, sag ich mal, etwas Unvorstellbares. Wir führen eine Gemeinschaft, sag ich einmal, zu Hause. Ute, ich, die Kinder und unser Hund. Merlin. Wie stelle ich mir das vor? Ich glaube, eigentlich ist so die Vorstellung, dass wir sozusagen in Gottes großer Familie sozusagen der Familienhund sind. Aber es ist nicht so. Wir sind Kinder, wir werden Jesus gleich sein. Ich finde, das ist eine unvorstellbare Aussage und dass darüber die Juden irgendwo ausgerastet sind, in Anführungszeichen, mit ihrer Art von Theologie, das kann man irgendwo nachvollziehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat nun auch etwas gesagt. Da wir nun, ihr Brüder, durch das Blut Christi zuversichtliche Hoffnung, auch was, auf den Eingang in das Heiligtum haben und so weiter. Der Eingang in das Heiligtum, er spricht ja hier hauptsächlich an Leuten, die mit dem Alten Testament verbunden sind. Normalerweise war es so, dass es den Klerus gab, das waren die Leviten und darin ganz besonders die Priester als eine Untergruppe. Nur diejenigen hatten das Vorrecht, im Tempel Gottes zu sein und sozusagen die Nähe Gottes zu erfahren. Die anderen waren weit davon außen vor. Und er sagt jetzt, wir werden Eingang in das Heiligtum haben, so wie Petrus sagt, ihr seid das königliche Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Wie kann man sich das heute vorstellen? Wenn wir nach England schauen, Buckingham Palace, Da strömen Tausende, Hunderttausende, Millionen vielleicht von Menschen hin und schauen sich das an. Und warten darauf, sehnsüchtig vielleicht mal einen Blick von der Queen erhaschen zu können. Und die Aussage ist, wir werden diejenigen sein, die hinein dürfen in den Palast, mit am Tisch sitzen können von der Queen, mit am Tisch Gottes sitzen zu können. So sozusagen bedeutet diese Aussage, wir werden Eingang in das Heiligtum haben, wir werden zu dem intimen Personenkreis Gottes gehören. Aber dieses ist auch etwas, was bedroht ist. Wir lesen davon, dass gewisse diese Verheißungen nur bestehen bleiben, sagt Paulus, wenn ihr euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Oder der Hebräerbrief, im Hebräerbrief lesen wir, sein Haus sind wir, wenn wir anders die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Wenn also nicht, oder schreibt ein bisschen später, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweisen möge, damit ihr nicht stumpf werdet. Über diesen Vers habe ich mir bei der Vorbereitung besondere Gedanken gemacht. Nun muss ich mal jemanden fragen, wer eine Uhr hat, ob ich davon noch berichte. Oder wie will? Damit ihr nicht stumpf werdet. Was bedeutet das? Ich habe ein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Kindern, das ich schon vorher hatte, aber ich habe es irgendjemandem geliehen und nicht wiedergekriegt. Das hat mir wehgetan. Das ist dieses hier. Manche von euch kennen es wahrscheinlich, die unendliche Geschichte. Michael Ende hat diesen Jugendroman geschrieben. Am Anfang dieser Geschichte steht, dass es ein Reich Phantasien geht, in dem es spielt. Und dort wird dieses Reich davon bedroht, dass sich das Nichts ausbreitet. Das heißt, es ist irgendetwas, wenn man hineinblickt, ist nichts da, nichts wirklich. Wie Blindheit beschreibt er das. Und man wird magisch davon angezogen. Als ich wieder mal über diese Stelle gelesen habe, ist mir eine Assoziation gekommen zu dem Text aus dem Hebräerbrief. Nämlich, wie ist es, wenn wir die Hoffnung verlieren, wie ist es dann? Wenn wir die großen Dinge im Himmel nicht mehr sehen, dann plötzlich wird es alles blass. Und die große Kraft, die davon auskommt, schwindet. Und möglicherweise ist dann nichts mehr da. Die Lebewesen in Phantasien, die in das Nichts gezogen werden, die werden zu Wesen der Lüge, die dann den Menschen Schaden zufügen. Wie ist das, wenn wir aber jetzt mal die Wahrheiten Gottes nehmen, wenn wir die Hoffnung verlieren? Denken wir an diese Aussage, Gott hat in 7 Tagen die Welt geschaffen. Wenn plötzlich so ein Gedanke kommt, kann das wirklich sein? Ist das denn überhaupt wahr? Oder ist das so eine Geschichte aus alter Zeit und wir lassen uns von diesen Gedanken prägen? Dann geht plötzlich ein bisschen Himmelreich, ein bisschen Hoffnung verloren. Und es breitet sich immer weiter aus. Wenn wir erstmal angefangen haben, uns darauf einzulassen, auf solche Gedanken, denken wir daran, die Jungfrauengeburt Jesu, Das steht doch nur, vielleicht nur junge Frau. Vielleicht stimmt das gar nicht, dass sie vorher mit keinem Mann etwas gehabt hat. Und ehe wir uns versehen, zerfällt das Reich Gottes, zerfällt unsere Hoffnung immer mehr. Irgendwann fragt man sich, ist denn Jesus wirklich auferstanden? War er denn wirklich tot? Und es endet möglicherweise damit, dass man sich fragt, gibt es überhaupt einen Gott? Oder ist das nur, wie ich immer im Bahnhof lese, die Bibel ist ein Märchenbuch? Diese Bedrohung sehe ich tatsächlich. Und ich glaube, in die Richtung zielt dieser Vers des Hebräerbriefes ab. Und wir fragen uns nun, aber was kann man tun? Am Anfang des Verses, glaube ich, gibt er einen Hinweis. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweisen möge. Der Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung. Wir haben aber gerade gelesen, die Hoffnung ist eigentlich, was zukünftig ist. Wir sollen darum kämpfen also, uns bemühen und dass diese Wahrheiten uns erhalten bleiben, dass sie uns stark vor Augen sind, in ihre leuchtende Kraft behalten. Wenn wir in Matthäus 13 lesen, dass das Leben uns verstrickt, wie Dornen, die über den Weizen wachsen und es ersticken. So kann es auch passieren, dass unser Leben von den Dornen unseres Alltags erstickt wird. Und wir sollen darum kämpfen, dass diese Hoffnung aber erhalten bleibt. Weiter lesen wir, dass Paulus den Thessalonichern schreibt, wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens, sowas kennen wir auch aus dem Epheserbrief, haben wir vor kurzem gerade behandelt, und der Liebe und mit Hoffnung des Heils als Helm. Von dem Helm des Heils hatten wir dort auch gehört, aber die Hoffnung des Heils als Helm meint doch, denke ich, folgendes, dass es Bedrohungen in unserem Leben gibt, die wir mit der Hoffnung abwehren können. Wenn Not auf uns zukommt, wenn das Leben nicht so in den Bahnen verläuft, wie wir uns das wünschen, dann ist es doch manchmal hilfreich, wenn wir aufblicken und eine Hoffnung haben auf etwas, was über diesen Zustand hinausgeht. Und das gibt uns dann Kraft, in dieser Situation standhaft zu sein. Wenn man eigentlich keine Aussicht hat, aus einer Situation herauszukommen, möglicherweise zum Beispiel, dass man in Schulden gekommen ist, die man nie und nimmer begleichen kann, weil die Firma pleite gegangen ist. Ich weiß das mehr oder weniger aus meiner eigenen Familie. Dann zernacht einen das. Aber wenn wir eine Hoffnung haben, Gott ist da in seiner Person und er hat uns Ziele gegeben, er lässt uns nicht alleine und Jesus ist da. Auch wenn jetzt die Situation dagegen steht, Gott wird schon etwas tun können und tut es auch. Wir haben die Hoffnung drauf. Dann ist es ein Helm, was die Angriffe abwehren kann. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass wir nicht diesseitig denken sollen. Da schreibt Paulus an Titus, und wir sollen fromm leben in der jetzigen Welt und warten auf die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und des Heilandes Jesus Christus. Es hilft manchmal zu wissen, wir sind hier nicht am Ziel, sondern wir haben noch ein Ziel. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie manche Auswanderwilligen, die, sag ich mal, von Russland in die USA wollten, nach Deutschland gekommen sind als Zwischenstation und gesagt haben, nun bleiben wir hier, es gefällt uns doch eigentlich ganz gut. Das mag für sie damals eine zutreffende Problemlösung gewesen sein. Aber unser Ziel ist es nicht hier, sondern es gibt etwas Größeres, Herrlicheres, auf das wir uns ausstrecken sollen. Gott erwartet es, dass wir über diese Zeit hinaus denken. Und zu guter Letzt, im Hebräerbrief schreibt der Schreiber, also lasset ihr nun ängstlich besorgt sein, dass nicht jemand von euch, obgleich die Verheißung in seine Ruhe einzugehen bestehen bleibt, als zurückgeblieben erscheine. Das heißt, in unserem Kampf sollen wir nicht alleine stehen. Es sollen uns Geschwister zur Seite stehen, die uns mit Wort und Tat helfen, wenn es mal schwierig wird mit unserem Glauben, und uns stützen und uns Medizin geben wie ein Arzt, uns verbinden wie eine Krankenschwester, uns manchmal stärken wie ein Koch mit ein Gericht. Wir sollen nicht alleine sein, wir sollen wissen, dass wir getragen werden, nicht nur im Glauben, sondern dass dieser Glaube ein Netz spannt zwischen den einzelnen Menschen, zwischen uns. Und das soll uns helfen in den Zeiten, wo es wirklich schwer wird. Möge es gelingen.